HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Claudia Sauter. Schönen guten Abend.
Es ist ganz wichtig, dass wir dieses Betragen stoppen, solange es noch ein Schneeball ist, und zerstören, bevor es zu einer Lawine wird.
Dies ist das Land, in dem man nicht versteht, dass fremd kein Wort für feindlich ist.
Das hat mit unserem Rechtsstaat nichts zu tun. Das darf auf keinen Platz und auf keiner Straße zu solchen Ausschreitungen kommen.
Es geht um den Kampf für eine offene, durch Meinungsvielfalt geprägte Gesellschaft. Und dieser Kampf geht uns alle an.
Weil täglich immer mehr passiert, weil der Hass auf Fremde eskaliert.
Ich glaube aber, dass die Lautstärke der Radikalen, die wir im Moment sehen, die wird reguliert durch die Lautstärke der Anständigen. Und das kann man nicht nur der Politik oder Regierungen überlassen. Das ist auch eine Frage, die uns alle als Bürger angeht.
Es ist laut mein Land und ich kann nicht so tun, als ob es mich nichts angeht.
Ich glaube auch wesentlich, dass es hier nicht um Kampf links gegen rechts geht, sondern alles, was normalen Anstand hat, egal welcher politischen Couleur, stellt sich gegen einen Rechtsaußen-Mob, der übergriffig wird.
Es ist laut dein Land.
Wir haben die Power hier auf die Bühne gebracht, ihr vor die Bühne, nehmt sie mit nach Hause. Wir sind mehr.
Ja, sie waren gestern mehr. 65.000 Menschen in Chemnitz, um diesen Aufruf zu bekräftigen. Ja, sie waren mehr als in den vorangegangenen Demonstrationen in Chemnitz. Zweifel bleiben aber, ob die gespaltene Stadtgesellschaft nach diesem gestrigen kollektiven Ausruf »Wir sind mehr« tatsächlich näher zusammengerückt ist. Ob jetzt jeder in der sächsischen Stadt genau weiß, wo er steht. Und dann ist da die AfD, die in Chemnitz den Schulterschluss mit der islamfeindlichen Pegida vollzogen hat und diese Strategie voraussichtlich weitertreiben wird in anderen deutschen Städten, wenn ihr wieder Anlässe wie die in Chemnitz in die Hände spielen. Es ist nämlich so, nach einer aktuellen Umfrage hat die Partei nochmal zugelegt, auf 17%, und damit die SPD überholt. Das ist Ergebnis von Befragungen, die während der Ausschreitungen in Chemnitz erhoben wurden, was den Schluss nahelegt, die hasserfüllten Fratzen, mit denen sich AfD-Funktionäre in den vergangenen Tagen öffentlich zeigten, die schaden ihnen nicht, vorerst jedenfalls nicht. Das ist die eine sehr bemerkenswerte Lehre aus den rasenden Tagen von Chemnitz. Die andere ist, Teile der Partei werden vom Verfassungsschutz beobachtet. Bremen lässt neuerdings den Jugendverband der AfD überwachen. Niedersachsen ist ebenfalls mit dem Verfassungsschutz dran. Und seit Wochenbeginn fordern auch immer mehr Politiker, dass die ganze Partei, nicht nur Einzelpersonen, unter Beobachtung gestellt werden sollten. Also abhören, Datenspeichern, Gespräche mitschneiden, V-Leute einschleusen. Das ganze Arsenal eben. Wem nützt das in der politischen Auseinandersetzung? Und stärken Berichte von Verfassungsschützern überhaupt denjenigen den Rücken, die sich gegen Angriffe, tätliche Angriffe von Rechtsradikalen zur Wehr setzen müssen, die physisch, die mit ihren Körpern im Alltag bedroht sind? Damit beschäftigen wir uns jetzt in dieser Ausgabe des Tags und wir beginnen in Bremen mit einem Bericht von Jan Oppel.
Festung Europa macht die Grenzen dicht. Mit diesem Schlachtruf demonstriert im Juni 2017 die rechtsextreme Identitäre Bewegung in Berlin. Mit dabei sind auch zwei AfD-Nachwuchspolitiker aus Bremen. Robert Teske und Marvin Mergard, führende Köpfe der Jugendorganisation Junge Alternative. Es ist das erste Mal, dass sie sich öffentlich mit Anhängern der Identitären Bewegung zeigen, die in Deutschland vom Verfassungsschutz beobachtet wird. Ein Jahr später sehen Bremens Verfassungsschützer die Zusammenarbeit der beiden Gruppen als bewiesen an. Aus diesem Grund werde jetzt auch die AfD-Jugend vom Verfassungsschutz beobachtet, erklärte Bremens Innensenator Ulrich Meurer.
Es hängt einfach damit zusammen, dass wir seit Jahren die sogenannte Identitäre Bewegung beobachten, eine rechtsextreme Szene, über die wir schon seit langem berichten. Und wir haben dann gesehen, dass zahlreiche Mitglieder aus diesem Kreis sich der Jungen Alternative angeschlossen haben. Das heißt, es gab so etwas wie eine Personalunion. Und das war dann auch für den Verfassungsschutz Anlass, genauer hinzuschauen.
Wegen des Verdachts der Volksverhetzung durchsuchten Polizisten zudem die Wohnung des stellvertretenden Bremer Landesvorsitzenden Mergard. Er soll rechtsextreme Inhalte im Netz verbreitet haben. In Niedersachsen erklärte Innenminister Boris Pistorius, die Junge Alternative werde jetzt ebenfalls vom Geheimdienst beobachtet. Bremen und Niedersachsen sind damit die ersten Bundesländer, in denen die AfD-Jugend überwacht wird. Was das bedeutet, fasst Bremens Verfassungsschutzchef Dirk Schittkowski so zusammen.
Wir dürfen V-Personen einsetzen, wir dürfen nachrichtendienstliche Befragungen durchführen, wir können im Internet recherchieren, wir können Videoaufzeichnungen durchführen. Alles das, was man sich auch ansonsten als Nachrichtendienst vorstellt, ist jetzt erlaubt.
Beim Bremer AfD-Landesvorsitzenden Frank Magnitz, der für die Partei auch im Bundestag sitzt, stößt die Beobachtung des Geheimdienstes auf Unverständnis. Die Hausdurchsuchung beim stellvertretenden Landesvorsitzenden der AfD-Jugend sei zudem völlig unverhältnismäßig, beklagt er.
Das ist ein politischer Akt, der hier vollzogen wird. Und er hat keinerlei sachliche, inhaltliche Begründung. Da wird einfach etwas getan.
Auch Magnitz ist bereits durch seine Verbindungen zur identitären Bewegung aufgefallen. In seinem Bremer Abgeordnetenbüro soll ein Mitglied der rechtsextremen Gruppe arbeiten. Der Verfassungsschutz kündigte an, dass er jetzt prüfen will, ob in Zukunft auch der Bremer Landesverband der AfD beobachtet wird. Die Bundesspitze der Jungen Alternative hält die Maßnahmen des Verfassungsschutzes für nicht nachvollziehbar und will die beiden Landesverbände auflösen. Dies diene in erster Linie dem Schutz der Gesamtorganisation, teilte der Bundesvorstand mit.
Der Vorsitzende der Jungen Alternative, der Jugendorganisation der AfD, wir haben es eben gehört, er will jetzt die Auflösung seiner Truppe in Bremen und Niedersachsen vorschlagen als Schutzmaßnahme. Ist das eine erste Erfolgsmeldung für jene, die den Lauf der AfD bremsen wollen? Albrecht von Lucke, Redakteur der Blätter für deutsche und internationale Politik. Die Frage geht an Sie mit einem guten Abend nach Berlin.
Guten Abend, Frau Sauter.
Also, ist es eine Erfolgsmeldung, wenn dieser Flügel, die Junge Alternative, sagt, gut, wir lösen uns auf, das schützt dann den Rest der Partei?
Das würde ich nur sehr bedingt so sehen. Wir haben immer wieder die Erfahrung gemacht, dass schlichte Auflösung von Parteistrukturen dazu geführt hat, dass diese sich anderweitig organisieren. Manchmal ist es übrigens auch durchaus von Vorteil, wenn man eine Partei in ihrer Parteihaftigkeit weiter beobachten kann. Denn das ist doch die zentrale Frage. Ist es in diesem Falle wirklich vonnöten bei einer Partei, und das ist die Qualität der AfD, die ja ihre Verfassungswidrigkeit jedenfalls in Teilen gegenwärtig in aller Deutlichkeit, in aller Öffentlichkeit präsentiert, ist es davon nötig, sie überhaupt mit dem Verfassungsschutz zu beobachten? Ich glaube, dass jedenfalls, was die Gesamtpartei anbelangt, nicht der Fall ist.
Bundesinnenminister Horst Seehofer lehnt es ab, den Verfassungsschutz mit der AfD zu betrauen. Da sind Sie also mit Ihrer Argumentation ganz an seiner Seite.
Die entscheidende Frage ist folgende. Wir können natürlich immer wieder, und es gibt ja viele Beispiele in der AfD, bei einzelnen Personen sehr dafür plädieren, sie zu beobachten. Die Grundfrage besteht darin, ob man die gesamte Partei, das ist momentan die Debatte, die geführt wird, einer verfassungsschutzmäßigen Beobachtung unterzieht. Und da ist es nun einmal so, dass wir in diesem Staat, die wir das Parteienprivileg kennen, besonders hohe Voraussetzungen an den Tag legen müssen. Das hat das Verfassungsgericht entschieden, denn es ist ganz wichtig, wir müssen uns eines bewusst machen, so sehr es uns vielleicht nicht gefällt, dass diese AfD mittlerweile 20%, im Osten ja zum Teil sogar noch mehr, auf sich vereinigt, im Westen ist es noch weniger, aber es geht auch nach oben, so sehr uns das missfällt, es sind eben 20% der Bevölkerung. Deswegen müssen hohe Kriterien angelegt werden, dass man diese Partei untersucht. Und da hat man zwei Kriterien. Es muss einerseits ein zentrales Bestreben gegen die verfassungsmäßige Ordnung sein, und es muss sich gegen die Grundpfeiler der Verfassung richten. Es kann also nicht darin bestehen, dass sich einzelne Stimmen, die es ja in großer Zahl in der AfD gibt, rechtsextremistisch äußern. Es muss eine Grundströmung sein, die sich gegen die Grundpfeiler der Verfassung richtet. Das wird man zum gegenwärtigen Zeitpunkt, meine ich, noch nicht in Gänze sagen können. Aber, um es ganz deutlich zu sagen, die Entwicklung der AfD im Osten, die Radikalisierung, die wir in einer Weise erleben, die ja galoppiert, die spricht dafür, dass in absehbarer Zeit tatsächlich so etwas sein existieren könnte wie eine die Verfassung in Gänze überwinden wollende Partei. Dann stellt sich die Frage völlig neu, aber gegenwärtig, glaube ich, ist das noch nicht der Fall.
Aber wenn sie sich dann mal neu stellt, es traut auch nicht jeder den Methoden der Verfassungsschützer, vor allem wenn V-Leute in die AfD eingeschleust werden, zumal ja gar nicht klar ist, was ist das Ziel solcher Beobachtungen? Am Ende ein Parteiverbot?
Ja, in der Tat. Das ist genau die entscheidende Frage. Zum einen ist es so, wie Sie sagen, das Parteiverbot ist dann gewissermaßen die Konsequenz, wenn man die Verfassungswidrigkeit feststellen würde. Also insofern steht in der Tat die Beobachtung durch den Verfassungsschutz in einer gewissen Linie mit dem Verbotsverfahren. Das ist die eine und durchaus auch problematische Seite, denn wir wissen, das Verbotsverfahren kann letztlich nur die letzte Devise sein. Und das Zweite ist in der Tat, der Verfassungsschutz ist in seiner eigenen Struktur, wir haben es oft erlebt, selber natürlich ein Problem. Das heißt, solange es Argumente dafür gibt, dass hinreichend Informationen auf anderem Wege gewonnen werden können. Und wie gesagt, momentan macht die AfD, so hat man jedenfalls den Eindruck, keine Anstalten, jedenfalls von vielen Personen, ihre Verfassungswidrigkeit zu verhehlen. Wir erleben ja immer mehr, jetzt jüngst der Schulterschluss mit Pegida, dass wir so etwas wie verfassungswidrige Tendenzen haben. Solange sich das so weiter an der Öffentlichkeit darstellt, meine ich, muss der politische Kampf zentral sein. Es muss eine politische Auseinandersetzung geben. Und im zweiten Schritt wird man weiter alleine so beobachten müssen, bevor dann als letzter und vielleicht entscheidender Schritt, aber so weit sind wir meines Erachtens noch nicht, dann vielleicht eines Tages doch der Verfassungsschutz eingesetzt wird.
Was der aber dann nicht verhindern kann, das hat man jetzt schon in Chemnitz gesehen, nämlich das Kapern der Weißen Rose, das Symbol des studentischen Widerstands gegen die Nationalsozialisten in München. Björn Höcke, der Fraktionsvorsitzende der AfD in Thüringen, trug diese Rose am Revers, andere auch. Das prägt sich medial ein. Ein Verfassungsschutzbericht, der bleibt aber Papier.
Das ist völlig richtig. Da sagen Sie etwas Entscheidendes. Da wird man weiter ganz andere Debatten und Auseinandersetzungen austragen müssen. Der eigentliche Kampf, den die AfD ja führt, geht um die kulturelle Hegemonie. Und das ist das, was wir gegenwärtig erleben. Wir müssen deutlich machen, dass diese Auseinandersetzung, und ich meine vor allem auch durch die Parteien aufzunehmen ist, es ist einerseits ein Kampf um die Straße, den die AfD jetzt austrägt, aber auf der anderen Seite ist es der Versuch, die Themen im Lande zu setzen. Und an dieser Stelle wird man sehr viel deutlicher, und ich glaube, Chemnitz ist da auch eine Chance, deutlich machen müssen, worum es der AfD geht und wie die anderen, die Parteien der Demokraten dagegenhalten können.
Albrecht von Lucke. Wir reden gegen Ende dieser Ausgabe des Tags weiter, nämlich dann darüber, was wir, was jeder Einzelne in der sogenannten Zivilgesellschaft gegen Rechtsradikale tun kann oder ob nicht schon diese Frage den Staat aus seiner Verantwortung nimmt. Aber so weit sind wir noch nicht in dieser Ausgabe des Tags, bleiben wir bei der AfD und dem Verfassungsschutz. Wann darf der loslegen und wie erfolgreich war das im Fall der NPD? Eine Partei, die zweimal schon Verbotsverfahren überlebt hat. Thiemen Glatt berichtet.
Eine Partei soll dann vom Verfassungsschutz beobachtet werden, wenn sie sich gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung richtet. Soweit die Regel. Was das genau bedeutet, erklärt der ARD-Rechtsexperte Klaus Hempel so.
Wenn eine Partei die Menschenrechte infrage stellt, Rassismus propagiert oder die Pressefreiheit abschaffen will, kann ein Grund zur Beobachtung vorliegen.
Die rechtsextremistische NPD erfüllte diese Kriterien schon früh. Kurz nach ihrer Gründung 1964 zog die Partei in die Landtage von Bayern und Hessen ein. Viele andere Bundesländer sollten bald darauf folgen. Wohl deshalb träumte ihr Parteichef Adolf von Tadden vor der Bundestagswahl 1969 von einer deutschen Wiedervereinigung in ganz alten Grenzen.
Und diesen Willen heute wach zu halten, ist eine Aufgabe, meine Damen und Herren, die sie einfach eine Partei ausführen muss. Ob sie heute oder morgen schon den großen Erfolg hat oder ob das erst später ist, ist ganz gleichgültig.
Der Erfolg blieb aus. Der Verfassungsschutz beobachtete weiter und setzte dabei auf verschiedenste nachrichtendienstliche Mittel. Traurige Berühmtheit erlangten dabei die sogenannten V-Männer. Jahrelang vom Verfassungsschutz bezahlt, um an Parteiinterna zu kommen, stolperte die Bundesregierung bei ihrem ersten Versuch, die NPD verbieten zu lassen, 2003 über ihre Existenz. Bis in die Spitze der Partei waren die Spitzel des Verfassungsschutzes zu finden. Das Bundesverfassungsgericht sah darin ein Verfahrenshindernis. Der damalige Innenminister Otto Schily war maßlos enttäuscht.
Ich vertrete die Auffassung, alles das, was in den Antragsbegründungen steht, was aus öffentlich zugänglichen Quellen stammt, reicht für das Verbot aus.
Das tat es für die Karlsruher Richter aber nicht. Das Verfahren wurde eingestellt und um ein NPD-Verbot wurde es ruhiger. Erst als die fremdenfeindlichen Verbrechen des NSU und deren Verbindungen zur NPD bekannt wurden, gab es auch neue Verbotsrufe. 2013 zogen die Länder dann erneut vor das Bundesverfassungsgericht. Diesmal zwar ohne einen Antrag der Bundesregierung, dafür aber nicht, ohne zuvor alle V-Leute aus den Riegen der NPD abzuziehen. Trotzdem reichte es auch diesmal nicht aus, um die Partei verbieten zu lassen. Im Januar 2017 verkündete der Präsident des Verfassungsgerichts Andreas Voskuhle:
Nach einstimmiger Auffassung des Zweiten Senats verfolgt die NPD zwar verfassungsfeindliche Ziele, es fehlt aber derzeit an konkreten Anhaltspunkten von Gewicht, die es möglich erscheinen lassen, dass ihr Handeln zum Erfolg führt.
Die NPD darf also mangels Relevanz weiter eine Partei sein. Beobachtet wird sie vom Verfassungsschutz aber trotzdem. Denn die Gesinnung der Partei richtet sich weiter gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung in Deutschland. Das traf auf die AfD für die Verfassungsschützer bisher noch nicht zu.
Aber das kann sich ändern. Es ist letztlich eine politische Bewertung, die oft genug bei den Verfassungsrichtern abgeladen wird. Eine schlüssige politische Gegenstrategie ergibt sich daraus nicht. An dieser Stelle kurz ein Blick zurück auf das gestrige Konzert in Chemnitz, wo 65.000 Menschen unter dem trotzig selbstbewussten Motto zusammenkamen: Wir sind mehr. Das waren sie. Und viele hüpften zu dieser Lyrik von Kraftklub.
Ich stehe auf Kaffee, Kippen und Diamanträder. Ich war nie der in der Klasse vorne Sitzer und die Handheber, eher so ein Angeber, ein verpeilter Hänger daran. Hat sich bis heute eigentlich nicht viel geändert. Verdammt. Ich kann nichts dafür, doch die meisten begreifen nicht, dass es nicht meine Schuld ist, wenn mein Leben scheiße ist, sondern eigentlich das System, Politik und Hartz IV. Egal woran es liegt, es liegt nicht an mir. Ich komme aus Karl-Marx-Stadt, bin ein Verlierer-Baby, original Ostler. Ich stehe auf keiner Gästeliste, ich bin nicht mal cool. In einer Stadt, die voll mit Nazis ist, Rentnern und Hools. Ich cruise Banane essend im Trabant um den Karl-Marx-Kopf. Die Straßen menschenleer und das Essen ohne Farbstoff. Diskriminiert, nicht motiviert und von der Decke tropft das Wasser, nix funktioniert. Und so wohnen wir in Sachsen auf modernden Matratzen, immer gut drauf, auch ohne Kohle in den Taschen. Ich komme aus Karl-Marx-Stadt, bin ein Verlierer-Baby, original Ostler.
Wie anders das doch wirkt, wenn man die Lyrik nur hört. Ich bin ein Verlierer-Baby, textet Kraftklub. Wie viele Chemnitzer fühlen sich mit dieser Zeile wohl angemessen beschrieben? Die AfD-Funktionäre in Sachsen gehören jedenfalls nicht zu den Verlierern. In diesem Bundesland ist die Partei stärkste Kraft, 27% bei der Bundestagswahl im vergangenen Jahr. Und der Erfolg dort macht auch andere Landesverbände hungrig. In Hessen beispielsweise, wo im Oktober Landtagswahlen stattfinden. Mitte August hat die AfD in einem Bürgerhaus in Wiesbaden-Erbenheim ihren Wahlkampf eröffnet. Und bevor unser Landtagskorrespondent Nikolaus Busch-Schlüter Ihnen schildert, wie dieser Auftakt war, eine kurze Wissensfrage. Kennen Sie den Namen des Spitzenkandidaten der AfD in Hessen? Oder ist das für Wahlentscheidungen zugunsten der AfD völlig unwichtig?
19. August 2018. Die hessische AfD feiert ihren Wahlkampfauftakt im Bürgerhaus von Wiesbaden-Erbenheim. Etwa 200 Besucher füllen den sonnendurchfluteten Raum. Familienrentner, auch ein paar Jugendliche sind dabei. Angesichts von zuletzt 15% in den Umfragen ist die Stimmung fast schon euphorisch. Als Unterstützung hat die AfD Hessen Parteifreunde aus Berlin, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz eingeladen. Uwe Junge, Fraktionschef der rheinland-pfälzischen AfD, hat schon 2 Jahre Parlamentserfahrung. Die Politiker der Volksparteien nennt er machtversessen und skrupellos. Die Kanzlerin verstoße gegen ihren Amtseid, ihre Kraft dem Wohle des deutschen Volkes zu widmen.
Und wenn Frau Merkel diesen Eid jemals auch nur ansatzweise ernst genommen hätte, dürfte sie schon lange keine Kanzlerin mehr sein. Es bleibt dabei, die Merkel
muss weg.
So ist das.
Mit Spott und Häme bedenken die AfDler hessische Spitzenpolitiker anderer Parteien, die kurz zuvor bei einer Demonstration in Wiesbaden gegen die Alternative protestiert hatten. Albrecht Glaser, Bundestagsabgeordneter aus dem Schwalm-Eder-Kreis, ehemals CDU-Kämmerer der Stadt Frankfurt.
Die politische Elite Hessens verlässt den Landtag und zieht über die Straße. Meine Damen und Herren, das ist gut. Wenn die aus dem Landtag rausgehen auf die Straße, dann gehen wir von der Straße in den Landtag.
Doch was hat die hessische AfD im Landtag eigentlich genau vor? Ein Blick ins frisch verabschiedete Wahlprogramm hilft da nur teilweise weiter. Einige der dort aufgeführten Forderungen richten sich an den Bund, wie zum Beispiel die Abschaffung der Pkw-Maut. Bei anderen Punkten bleibt die Alternative sehr schwammig. So fordert sie pauschal mehr Polizisten, Lehrer und Erzieher, ohne zu sagen, wie sie den Personalaufbau finanzieren würde. Konkreter wird das Wahlprogramm der AfD dagegen beim Themenbereich Einwanderung, Asyl und Integration. Die Alternative betont den Schutz der Grenzen und die Einhaltung des Dublin-III-Abkommens. Einwanderung in die Sozialsysteme lehnt sie ab, ebenso wie den Familiennachzug, doppelte Staatsbürgerschaften und Kopftücher in der Öffentlichkeit. Der Spitzenkandidat der hessischen AfD, Rainer Rahn, spricht im Zusammenhang mit Flüchtlingen außerdem von Staatsversagen, Asylmissbrauch und Migrantenboni.
Und wir müssen es auch nicht akzeptieren, dass Kriminelle nicht abgeschoben werden, sondern in den Genuss besonderer Privilegien kommen, was dazu führt, dass Deutschland nicht nur Exportweltmeister ist, sondern inzwischen auch Importweltmeister, importfremder Kulturen von Terror und Kriminalität.
Überraschend für einen Wahlkampfauftritt, in seiner 30-minütigen Rede benutzte Spitzenkandidat Rahn nicht einmal das Wort Hessen. Doch würden mit der hessischen AfD auch rechtsextreme Töne in den Landtag einziehen? Bisher achtet der Landesvorstand penibel darauf, dass völkische oder rechtsradikale Ausfälle innerhalb der AfD ausbleiben. Und gibt es sie doch, distanziert sich die Parteispitze umgehend davon. So zum Beispiel von einem Facebook-Eintrag der AfD-Hochtaunus, in dem der Autor über Gewalt gegen Journalisten nachdachte. Der Landesvorstand urteilte dazu, Pressefreiheit sei der AfD wichtig, Meinungsäußerungen, die zu Fehlinterpretationen führen könnten, seien von Funktionsträgern zu unterlassen. Für Diskussionen sorgte jedoch auch der Umgang der AfD Hessen mit ihrem Mitglied Andreas Lichert. Der 43 Jahre alte Landtagskandidat sympathisiert offen mit der vom Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestuften identitären Bewegung. Der Hessenschau sagte Lichert:
Also ich bin ja froh, wenn Leute, die jetzt möglicherweise auch in irgendeinem schmuddeligen Umfeld unterwegs sind, wenn die zu uns kommen und dadurch auf die richtige Spur geführt werden. Das ist doch genau das Ziel unserer Arbeit. Ich glaube, dass tatsächlich von dem, was sie wirklich tut, und vertritt die identitäre Bewegung, das Etikett rechtsextrem, nicht verdient.
Lichert wird in der hessischen AfD geduldet. Auf der Landesliste belegt er Platz 5. Sollte die Partei also in den Landtag einziehen, ist ihm ein Sitz praktisch sicher. Der Sprecher des Landesvorstands, Robert Lambrou, findet:
Ich denke, dass die Partei drei wesentliche Strömungen hat. Das sind die Nationalliberalen, das ist die Partei Mitte, zu der ich mich zähle, und das sind die Nationalkonservativen, zu denen ich auch Andreas Lichert zähle. Und die Partei ist nur komplett mit all diesen drei Strömungen.
Unterrepräsentiert sind in der hessischen AfD trotz der drei Strömungen jedoch Frauen. Auf den ersten 30 Listenplätzen zur Landtagswahl tauchen gerade einmal 4 auf. Die erste Kandidatin auf Platz 12.
In Hessen grenzt sich die AfD penibel gegen rechtsradikale und völkische Einwürfe aus den eigenen Reihen ab. In Chemnitz war es in den vergangenen 10 Tagen ganz anders. Und das hat Methode, wie uns Andreas Speit schildern kann. Er ist Mitherausgeber des Jahrbuchs Rechte Gewalt und Journalist bei der Taz. Guten Abend, Herr Speit.
Einen schönen guten Abend.
Methode ist, wenn sich rechtsradikale Gruppen in Sachsen blitzschnell miteinander vernetzen und Demonstranten mobilisieren, auch die aus der Hooligan-Szene, dann klemmt sich die AfD dran. Oder ist es umgekehrt, die AfD ruft und der rechte Rand schickt die Fußtruppen?
Ja, man muss leider sagen, egal wie sich die hessische AfD positioniert, in Wirklichkeit ist es so, wie Sie es angedeutet haben, die AfD buhlt um den weit rechten Rand in das und hat da leider auch Erfolg. Wir haben es gerade in Chemnitz sehen können, die AfD war Mitanmelder eines der Aufmärsche, die wir dort erleben konnten. Und der zweite Aufmarsch von Pro Chemnitz, einer rechtsextremen Organisation, ist nicht vonstatten gegangen. Diese Gruppe hatte sich aufgelöst und dann einfach gesagt, liebe Leute, unsere Mitglieder, unsere Anhänger können jetzt einfach zur AfD gehen. Und dann sind auch über 1000 hingegangen. Und sie konnten dann wirklich in Chemnitz sehen, wie aus einer rechtsextremen Veranstaltung heraus die Anhänger rechtsextreme Hooligans, Neonazis auf deren T-Shirt ganz offensive politische Botschaft getragen haben. Manche haben dort ganz einfach wirklich Nazi auf ihrem T-Shirt stehen gehabt, wie sie zur AfD gegangen sind. Und es gab keinerlei Bemühungen der AfD, diesen Teil der Demonstration sozusagen nicht willkommen zu heißen. Man hat höflich gebeten, sie sollten ein bisschen die T-Shirts bedecken. Das war aber alles. Im Gegenteil, im Osten muss man ganz deutlich sagen, haben wir erleben können, wie die AfD den rechtsextremen Rand wirklich umgarnt für ihn da ist.
Herr Speit, blitzschnelle Vernetzung heißt auch, da gibt es in der rechtsradikalen Szene, in den Szenen, sind ja viele Gruppen, ein professionelles Marketing, in den sozialen Netzwerken beispielsweise. Können Sie uns das anhand einer rechtsextremen Gruppe im Detail schildern, wie die agieren? Da gibt es in Chemnitz die NS-Boys, deren Logo ist ein Hitlerjunge.
Ja, deren Logo ist ein Hitlerjunge und die sind tatsächlich über verschiedene soziale Netzwerke ganz eng verzahnt und verbunden. Und aus diesem Milieu heraus sind die ersten Protestaktionen nach diesem schrecklichen Mord gestartet worden. Dass das so schnell geht, ist überhaupt nicht überraschend. Diese Szene hat eine unglaubliche Erfahrung mit der Mobilisierung und man merkt eben auch, dass die Systeme sozusagen mittlerweile eingespielt sind. Eingespielt heißt in dem Fall auch, dass diese Gruppe beispielsweise eben ganz eng mit Pro Chemnitz verbunden ist, man sozusagen sich kennt und sich gegenseitig unterstützt. Man muss hier auch gleichzeitig sagen, die AfD ist da genauso mit involviert und in dem Fall haben wir es ja auch erleben dürfen, dass sie ganz eng mit Pegida verbunden ist, denn AfD und Pegida haben in Chemnitz zusammen aufgerufen, auf die Straße zu gehen. Also da sehen Sie, je genauer man hinschaut, desto mehr beobachtet man, dass eigentlich diese Grenzen der Szenen eigentlich immer mehr am Wackeln sind, am Fließen sind und ich habe auch wirklich den Eindruck, dass mit Wahlerfolg von Wahlerfolg der AfD wir erleben, dass Scham und Scheu des gesamten Milieus sinkt, miteinander zusammenzugehen.
Diese NS-Boys, bleiben wir bei denen, werden seit Jahren vom Verfassungsschutz beobachtet. Aber deren Wirkungsgrad schränkt das nicht ein.
Nein, das ist auch keine Überraschung, denn diese Szene ist ja darauf vorbereitet, beobachtet zu werden. Das ist ein militantes Spektrum und umso erschreckender ist ja eigentlich, dass eine sich bürgerlich gebende Partei wie die AfD überhaupt gar keine Berührungsängste da mehr hat. Diese Szene selber ist offen militant und sie ist ja auch bereit zu militanten Aktionen, wie wir in den letzten Jahren immer wieder erleben durften. Ich fand es auch im Übrigen nicht überraschend, dass beispielsweise in Chemnitz gerade dieses Hooligan-Milieu sich doch recht zurückgehalten hat. Der Hintergrund ist, viele von ihnen haben gerade ein Verfahren laufen, weil sie in Leipzig ja bei einer großen Straßenschlacht beteiligt gewesen waren.
Stichwort Schnelligkeit. In Chemnitz haben wir gesehen, dass die Polizei anfänglich völlig unvorbereitet war oder jedenfalls die Dynamik der Entwicklung völlig falsch einschätzte. Wie schnell können sich denn aber die politischen Gegner der Rechtsextremen organisieren, von der linken Antifa bis hin zum bürgerlichen Theaterintendanten in Chemnitz? Können die das auch binnen weniger Stunden?
Wir haben es ja erlebt bei dem Konzert jetzt gerade in Chemnitz. Knapp 24 Stunden, so sagt es ja die Band Kraftklub, die quasi diesen Event losgetreten hat, dass es ihr sehr schnell gelungen ist, bestimmte Bands sofort für diesen Tag zu gewinnen, ein Konzert zu machen, um zu zeigen, wir sind eben mehr, und vor allem auch zu zeigen den Menschen, die sich gegen rechts in Ostdeutschland engagieren. Und das ist wirklich ein Unterschied zu Westdeutschland, dass man denen auch zeigt, ihr seid nicht alleine. Mhm. Und das ist auch ein ganz wichtiges politisches Signal gewesen.
Andreas Speit, Co-Autor des Jahrbuchs Rechte Gewalt. Eine persönliche Frage zum Schluss. Wie gefährlich ist es für Sie persönlich, wenn Sie in Sachsen recherchieren?
Ich bin da wirklich sehr zurückhaltend. Wir erleben immer wieder Recherchen, dass es dort zu Übergriffen kommt. Das hatte sie ja auch dieses Mal wieder in Chemnitz am Samstag gegeben. Kolleginnen und Kolleginnen sind angegriffen worden. Aber ich sage auch ganz deutlich, das ist eine sehr privilegierte Situation. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen paradox, aber ich bin weiß, ich bin männlich. Andere Menschen jüdischen Glaubens, homosexuell, die von ihrem äußerlichen Erscheinungsbild nicht ins Weltbild der Rechten passen, sind jeden Tag alltäglich ganz anderen Bedrohungssituationen ausgesetzt. Und ich denke, diese Bedrohung sollte mehr im Vordergrund stehen als die Angriffe auf Journalisten.
Besten Dank für das Gespräch. Und hier sind die Toten Hosen mal nur als Text. Gestern traten sie in Chemnitz auf.
Dies ist das Land, in dem man nicht versteht, dass fremd kein Wort für feindlich ist, in dem Besucher nur geduldet sind, wenn sie versprechen, dass sie bald wieder gehen. Es ist auch mein Zuhaus, selbst wenn es ein Zufall ist, und irgendwann fällt es auch auf mich zurück. Wenn ein Mensch aus einem anderen Land ohne Angst hier nicht leben kann, weil täglich immer mehr passiert, weil der Hass auf Fremde eskaliert und keiner weiß, wie und wann man diesen Schwachsinn stoppen wird. Es ist auch mein Land und ich kann nicht so tun, als ob es mich nichts angeht. Es ist auch dein Land und du bist schuldig, wenn du deine Augen davor schließt. Dies ist das Land, in dem so viele schweigen, wenn Verrückte auf die Straße gehen, um der ganzen Welt und sich selbst zu beweisen, dass die Deutschen wieder die Deutschen sind. Diese Provokation, sie gilt mir und dir, denn auch du und ich, wir kommen von hier. Kein Ausländer, der uns dabei helfen kann, dieses Problem geht nur uns allein was an. Ich habe keine Lust, noch länger zuzusehen, ich habe satt, nur zu reden und rumzustehen. Vor diesem Feind werde ich mich nicht umdrehen. Es ist auch mein Land und ich will nicht, dass ein viertes Reich daraus wird. Es ist auch dein Land, steh auf und hilf, dass blinder Hass es nicht zerstört. Es ist auch mein Land und sein Ruf ist sowieso schon ruiniert. Es ist auch dein Land, komm, wir zeigen, es leben auch andere Menschen hier.
Ist dieser Text der Toten Hosen jetzt der verbindende Sound der Anständigen? Mobilisieren Sie vor allem Menschen, die auch denken, dass der Ruf unseres Landes sowieso schon ruiniert sei? Und ist dieser Eindruck eine exklusive Denkfigur der Linken? Das sind keine trivialen Fragen, vor allem nicht für die politischen Parteien, die im Wettbewerb gegen die AfD antreten, dabei aber ihr eigenes Profil bewahren und sich abgrenzen wollen. Gegen rechte Hooligans ist das leicht. Im bürgerlichen Spektrum aber schon nicht mehr. Ist es links, wenn Sarah Wagenknecht den AfD-Wählern treuherzig attestiert, sie seien keine Rassisten? Ist es aufrechte linke Gesinnung, wenn die SPD-Chefin Andrea Nahles die AfD vom Verfassungsschutz beobachten lassen will? Und ist Horst Seehofer automatisch rechts, wenn er das ablehnt? Anmerkungen dazu von unserer Berlin-Korrespondentin Sabine Müller.
In den vergangenen Tagen konnte man manchmal den Eindruck bekommen, die Frage, was ist links, sei ganz leicht zu beantworten.
In Chemnitz hat es am Abend bei Protesten von rechts- und links gerichteten Demonstranten mindestens 6 Verletzte gegeben.
Alles, was nicht rechts ist, ist links, so lautete oft die Gleichung in der Berichterstattung. Das war eine reichlich verkürzte Darstellung und längst nicht jeder, der sich den Hitlergruß zeigenden Demonstranten in Chemnitz entgegenstellte, wollte als links betitelt werden. In der Politik ist das Label links durchaus noch gefragt. Bei den Grünen kommen zwar inzwischen beide Parteichefs vom Realo-Flügel. Die Vorsitzende Annalena Baerbock beantwortet die Frage, ob die Grünen noch eine linke Partei sind, aber mit einem klaren Ja. Und erklärte vor einiger Zeit in einem Print-Interview, was das für sie bedeutet. Zitat:
Progressiv und emanzipatorisch zu sein, europäisch und weltoffen, ökologisch und sozial.
Die Interviewer fanden das ziemlich beliebig. Sarah Wagenknecht, die Initiatorin der linken Aufstehenbewegung, würde da wohl zustimmen. Sie will's original links, nicht bürgerlich linksmittig und sieht eine Lücke, die es zu füllen gilt.
Da entsteht ja eine riesige Leerstelle im politischen Spektrum,
sagte Wagenknecht vor ein paar Monaten mit Blick auf die SPD und deren Wiedereintritt in die Große Koalition. SPD-Chefin Andrea Nahles, die sich per Buchtitel mal als Frau gläubig links vorstellte, will linke Kernthemen wie Gerechtigkeit und soziale Sicherheit nicht unter den Teppich kehren, hat aber sehr klar gemacht, dass sie darin allein nicht die Zukunft ihrer Partei sieht. Sozialdemokratischer Linksschwenk mit Nahles? Wohl kaum. Nils Heisterhagen, promovierter Philosoph und SPD-Mitglied, ist unzufrieden mit der aktuellen politischen Definition von links.
Wir definieren das Linkssein heute oft dadurch, dass wir sagen, wir haben progressive Werte wie wir setzen uns für Klimawandel ein, für mehr Geschlechtergerechtigkeit etc. oder auch für Minderheitenpolitik. Aber wir stellen die soziale Frage nicht mehr. Und ich will hinterfragen, ob das dann wirklich links ist.
Nein, sagt Heisterhagen im Deutschlandfunk, das sei nicht links, sondern linksliberal. Er diagnostiziert in der Politik aktuell eine Rechts-Links-Polarisierung, vor allem über Werte, nicht mehr über die klassischen ökonomischen Verteilungsfragen. Doch teilweise überlagert sich das und so geht zwischen rechts und links gerade manchmal einiges durcheinander. Das bekommt die Linkspartei zu spüren, wenn Teile ihrer Anhängerschaft zur AfD abwandern, weil sie sich dort zum Beispiel in der Flüchtlingspolitik besser aufgehoben fühlen. Sarah Wagenknecht spiegelt das wider, die sozial ganz links unterwegs ist, in anderen Fragen, Flüchtlinge Europa, aber ziemlich unlinke Positionen vertritt. Ob es hier diejenigen, die sie ansprechen will, noch abnehmen, wenn sie mit ihrer Aufstehenbewegung die Betonung auf politische Ziele legt, wie, Zitat, sichere Arbeitsplätze, höhere Löhne, gute Renten und gerechte Steuern für superreiche Banken und Konzerne? Die verschiedenen Rechts-Links-Koordinaten und ihre Überlagerungen machen es heute schwierig, die Frage, was ist links, eindeutig zu beantworten. für die Gesellschaft und für den Einzelnen. Bist du links? Früher hätten dafür zwei einfache Kästchen ausgereicht, ja oder nein. Heute müsste man wohl Multiple-Choice-Antworten anbieten.
Links und rechts, so klar ist das nicht zuzuordnen, es sei denn, man ist die CDU-Generalsekretärin. Ähnlich übrigens auch innerhalb der AfD, die Flügel sind nicht mehr so deutlich voneinander abzugrenzen. Wer sind die Bürgerlichen, wer die Völkischen? Ergänzen die einander? Gehören sie nahtlos zusammen? In Chemnitz konnte man diesen Eindruck gewinnen. Melanie Ammann, Redakteurin im Hauptstadtbüro des Spiegels und Autorin des Buches Angst für Deutschland, die Wahrheit über die AfD. Guten Abend.
Guten Abend.
Die AfD, sie hat ein Spielbein in den Parlamenten und ein Standbein in der islamfeindlichen Pegida. Und auf diesen beiden Beinen zusammenläuft die AfD. Ist das die Wahrheit seit Chemnitz?
Ich denke, diese Wahrheit gibt es schon viel länger als Chemnitz. Chemnitz hat nur sichtbar gemacht, welche Allianzen es im rechten Milieu gibt. Aber wir AfD-Berichterstatter beobachten ja schon seit Monaten, teilweise Jahren, dass es Verschränkungen gibt in den einzelnen Landesverbänden zwischen AfD-Funktionären, Fraktionsmitarbeitern und der rechten bis rechtsextremen Szene außerhalb der AfD.
Es gab ja mal einen Unvereinbarkeitsbeschluss der AfD, mit Pegida zusammenzuarbeiten. Wann fiel das politisch?
Das fiel vor einigen Monaten, als der Bundesvorstand, beziehungsweise der Bundeskonvent, das ist eine Art Bundesrat der AfD, in dem sich Vertreter aller Länder versammeln, beschlossen hat, dass es doch nun möglich sein soll, dass AfD-Politiker bei Pegida auftreten und reden. Und diese Entscheidung hat letztlich aber nur vollzogen eine Nähe, die es schon ideologisch weit vorher gab. Aber seitdem treten eben auch führende Pegida-Funktionäre wie Lutz Bachmann, der mehrfach vorbestraft ist, oder Siegfried Däbritz, beide aus Sachsen, auf AfD-Veranstaltungen auf. Und man hat sie jetzt auch bei der Chemnitzer Demonstration am Wochenende in der ersten und zweiten Reihe der Demonstranten mitlaufen sehen. Also da ist jetzt offiziell auch der Schulterschluss vollzogen.
Ja, aber wer sind die anderen Treiber in der AfD? Björn Höcke, der ist der Frontmann. Den sieht man, aber in der im Bundestag, in der zweiten Reihe. Wer sind da die Leute?
Also in welcher Hinsicht meinen Sie jetzt die Treiber, also die sozusagen für eine Nähe zu Pegida sich positionieren oder was genau meinen
und
Sie damit?
Und die auch so ein Gegengewicht bilden zu Alexander Gauland, der ja so über allem zu schweben scheint als Schutzpatron der Bürgerlichen, die auch aus der CDU kommen, so wie einst Gauland?
Also man beobachtet vor allem eben bei den ostdeutschen Landesverbänden, dass die treibenden Kräfte sind, wenn es um diesen Schulterschluss zwischen der Straße, also den Straßenbewegungen und der identitären Bewegung zum Beispiel geht und der AfD. Also das beobachte ich gar nicht so sehr im Bundestag. Da sind die so ein bisschen mehr mit sich selber beschäftigt. Ich beobachte das eher bei den Landesverbänden, die sich jetzt auch für die Wahlkämpfe vorbereiten im nächsten Jahr. Dass da eben Leute wie Jens Meyer aus Sachsen zum Beispiel oder auch diverse Landesvorstände aus Sachsen-Anhalt oder Thüringen, dass die eben versuchen, dieses, wie man es in der rechten Szene nennt, dieses Widerstandsgebäude zu bilden, wo dann von den Rechtsintellektuellen, von den Verlegern über die Straßenbewegungen oder die Jugendorganisationen bis hin zur AfD eben eine Art geschlossener Block entsteht.
Wenn ich das mal zusammenfasse mit meinen eigenen Worten, es ergibt sich ein Patchwork-Muster. Und das ist auch kalkulierte Strategie. Man beruhigt mit der einen Hand die bürgerlichen Wähler, mit der anderen treibt man ganz rechts die Stimmen ein und die Leiber, die auf die Straße gehen. Haben Sie einen Vorschlag für eine politische Strategie dagegen?
Ja, das ist sehr schwierig. Das ist ja die Frage, mit der sich sowohl wir Journalisten als auch die Politik jetzt seit Monaten befassen. Wie geht man mit der AfD um? Also es ist sehr schwierig, da Pauschalurteile zu fällen, weil man eben auch vielen AfD-Vertretern begegnet, die doch noch dem Wunschtraum anhängen, dass man eine gemäßigte, konservative CDU 2.0 aus dieser Partei macht. Und diese Leute sind höchst entrüstet und auch nicht völlig zu Unrecht, wenn man sie über einen Kamm schert mit denen, die in ihrer Partei, die sich mit dem Hooligan-Milieu anfreunden.
Aber das ist doch jetzt seit Chemnitz vorbei. Das ist doch jetzt seit Chemnitz vorbei. Wenn Sie mit diesen Leuten sprechen für politische Recherchen, brauchen Sie doch nur die Bilder der Demonstrationen zu zeigen.
Sagen wir mal so, diese Versammlung da in Chemnitz hatte ja jetzt nicht die gesamte AfD zu Gast. Also es gibt die Leute, die dort mitgelaufen sind, müssen sich diese Frage stellen. Und was ich der AfD vorwerfe, insofern haben sie recht, man kann, glaube ich, nicht in dieser Partei sein und diese Umtriebe ignorieren und beschönigen und die Augen davor verschließen. Also ich werfe schon auch den gemäßigt auftretenden Leuten in der AfD vor, dass sie mir erzählen wollen, es sei eine bürgerlich gemäßigte Kraft und in Wirklichkeit zieht man eben Leute aus dem rechtsextremistischen Milieu an, duldet sie in den eigenen Reihen, distanziert sich nicht explizit von ihnen und wenn man dann mit diesem Vorwurf konfrontiert wird, heißt es ja, die Linksextremen sind ja genauso schlimm oder noch schlimmer. Das ist schon eine Verharmlosungsstrategie, die man, finde ich, ablehnen muss. Aber trotzdem, und das macht ja auch den Umgang mit der AfD so schwierig, haben wir hier nicht eine einheitlich rechtsextreme Partei vor uns, sondern wir haben ein Kaleidoskop von Figuren, also eine Gruppe von Leuten, die auch sehr unterschiedlich selber sprechen. Also wenn ich mir die Abgeordneten im Bundestag beispielsweise ansehe, die treten im Plenum völlig anders auf als in den sozialen Medien. Also in den sozialen Medien verbreiten sie Falschaussagen, hetzen aufs Übelste gegen Kollegen und dann gehen sie in die Ausschusssitzung und sitzen mit genau denselben Abgeordnetenkollegen anderer Parteien zusammen und arbeiten die Tagesordnung ab. Und das ist ein Problem, sozusagen, das ist so eine Janusköpfigkeit, wenn man so will, eine Doppelstrategie, mit der sich alle schwer tun, die mit der AfD zu tun haben.
Kurze Frage zum Schluss mit der Bitte um kurze Antwort. Nützt der AfD, wenn sie vom Verfassungsschutz beobachtet wird, als Gesamtpartei?
Nein, auf keinen Fall. Das wäre, ich glaube schon, dass immer noch die Beobachtung durch den Verfassungsschutz wirklich ein Todesurteil für jede Partei ist, die versucht, bürgerliche Wähler anzuziehen.
Erläuterung von Melanie Ammann aus dem Hauptstadtbüro des Spiegels. Besten Dank. Und hier ist die feine Sahne Fischfilet, die auch gestern in Chemnitz antraten, unter dem Motto: Wir sind mehr.
Barrikaden brennen in Frankfurt am Main. Die Empörung ist groß, tretet auf sie ein. Uriallo verbrennt und Dessau schweigt. So war das hier und wird es immer sein. Willkommen im Dreck der Zeit, der Sturm bricht rein. Willkommen im Dreck der Zeit, du bist nicht allein. Willkommen im Dreck der Zeit, im Sturm bereit. Willkommen im Dreck der Zeit. Menschen sterben vor Europa im Meer, denn Seenotschiffen wird die Ausfahrt verwehrt. Spaniens Grenze wird überquert, man jagt sie und man schießt auf sie. Willkommen im Dreck der Zeit, der Sturm bricht rein. Willkommen im Dreck der Zeit, du bist nicht allein. Willkommen im Dreck der Zeit, im Sturm bereit. Willkommen im Dreck der Zeit. Was hast du erwartet? Nichts davon ist neu. Das ist die Realität, die dir in die Fresse knallt. Doch es lohnt sich zu kämpfen, auch wenn's scheiße klingt. Wir lächeln in den Abgrund. Ich glaub an dich. Willkommen im Dreck der Zeit, der Sturm bricht rein. Willkommen im Dreck der Zeit, du bist nicht allein. Willkommen im Dreck der Zeit, im Sturm bereit. Willkommen im Dreck der Zeit.
Ist doch anders als Lyrik von Eichendorff. Sie hören H2 der Tag, Empörung reicht nicht, was tun gegen Rechtsextremisten. Die haben sich in Chemnitz in den vergangenen Tagen mit der AfD vermischt, sind jetzt Teil dieser Partei. Jedenfalls waren sie das auf verschiedenen Demonstrationen, da ging man in einer Reihe nebeneinander. Und eine Reaktion darauf ist die angekündigte Beobachtung durch den Verfassungsschutz in zwei Bundesländern. Politisch ist das durchaus umstritten und weil niemand, aber auch wirklich niemand, ein konzises Konzept hat, die AfD klein zu halten, fordern jetzt alle unisono, wir müssen Haltung zeigen. So steht es in Meinungskommentaren der Taz, so fordert es der Außenminister mit seiner Parole runter vom bequemen Sofa und den Mund aufmachen. Ja, damit meint er Sie und mich. Und so klingt es auch aus der Linkspartei. Einigkeit und Recht und Haltung. Die neue Hymne aus der Hauptstadt, so könnte man das ironisch zusammenfassen, was Angela Ulrich in den letzten Tagen in Berlin gehört hat.
Katja Kipping atmet tief durch. Was sie zuletzt in Chemnitz immer wieder gesehen hat, das macht die linken Vorsitzende ratlos und wütend.
Es wurde massenweise der Hitlergruß gezeigt vor Polizistinnen und für Kameras, ohne dass es sofortige Folgen hatte oder unterbunden wurde. Wir haben erlebt, dass zur Lynchjustiz aufgerufen wurde. Und wir haben erlebt, dass einzelne Reporter von den Rechten so eingeschüchtert wurden, dass sie ihre Berichterstattung unterbrechen mussten. Das kann man nicht hinnehmen.
Wir müssen Haltung zeigen, uns dem entgegenstellen, fordert Kipping im ARD-Sommerinterview. Die linken Chefin kritisiert die sächsische Landesregierung. Diese habe die Gefahr von rechts verharmlost und dadurch die Rechte nicht klein gehalten, sondern größer und stärker gemacht, sagt Kipping. Sie plädiert dafür, die Partei vom Verfassungsschutz beobachten zu lassen.
Der Höcke-Flügel ist im Aufwind innerhalb der AfD und die Rechtsradikalisierung der AfD wird voranschreiten. Und natürlich wissen wir, dass die AfD Feinde der Verfassung sind.
Am Wochenende war die Diskussion über den Umgang mit der AfD lauter geworden. Eine Mehrheit der Deutschen will, dass der Verfassungsschutz die Partei überwacht. Auch Politiker von CDU, SPD und Grünen fordern das. Bundesinnenminister Horst Seehofer sieht allerdings die Voraussetzung bisher nicht gegeben. Außenminister Heiko Maas ermuntert unterdessen Bürger zu mehr Zivilcourage gegen rechts.
Die Lautstärke der Radikalen, die wir im Moment sehen, auch auf den Straßen von Chemnitz, die wird reguliert durch die Lautstärke der Anständigen. Die, die für ein weltoffenes und tolerantes Land eintreten wollen, für die ist es eine gute Zeit, sich jetzt dazu zu bekennen.
Manche unterschätzen ihre Möglichkeiten, sagt der SPD-Politiker. Jeder könne etwas tun.
Indem man dort, wo man sieht, dass radikale Parolen vertreten werden, auch widerspricht. Oder einfach auch mal fragt, warum sagst du das? Das kann man nicht nur der Politik oder Regierungen überlassen. Das ist auch eine Frage, die uns alle als Bürger angeht.
Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer ist derzeit jeden Tag auf Kundgebungen gegen rechts in Chemnitz unterwegs. Für den CDU-Politiker ist klar:
Wir haben alle viel Arbeit vor uns. Die Chemnitzerinnen und Chemnitzer, dass sie zusammenhalten, dass sie deutlich machen, wo ist die Mehrheit. Wir als Politik, dass wir die Sicherheit auch in dieser Stadt weiter stärken, auch das Sicherheitsgefühl, dass wir Anlässe schaffen, um miteinander zu sprechen und die Themen, die vielleicht nicht in Ordnung sind, auch wirklich bearbeiten und klären.
Katja Kipping hört sich das etwas skeptisch an. Die linken Chefin sorgt sich, dass in Deutschland Verhältnisse wie in Österreich möglich werden könnten, also eine konservativ-rechtspopulistische Koalition von CDU und AfD. Das zu verhindern sei Aufgabe aller fortschrittlichen Kräfte, macht Kipping klar. Dazu lädt die linken Chefin im ARD-Interview auch SPD-Grüne und die neue linke Sammlungsbewegung von Konkurrentin Sarah Wagenknecht ein.
Ich finde das Entscheidende angesichts des Rechtsrucks und der Krise der großen Volksparteien ist, dass all diese Kräfte zusammenkommen und konstruktiv beraten, wie wir jetzt einen Regierungs- und Politikwechsel vorbereiten können.
Und wo stehen wir jetzt am Ende dieser Ausgabe des Tags? Ist alles gesagt oder doch alle Fragen offen? Albrecht von Lucke nochmal, Politologe und Redakteur der Blätter für deutsche und internationale Politik. Auf welchem Sofa sitzen Sie denn noch zum Gram von Heiko Maas? Oder haben Sie jetzt täglich die Demo-Sneakers an, statt der schönen Budapester?
Nein, ironischerweise sitze ich wie so oft in meiner Redaktion, heute Abend willens noch in die Phoenix-Runde zu gehen, um die neue Sammlungsbewegung zu kommentieren und zu diskutieren. Da ändert sich so viel nicht dran. Wir müssen ja als Journalisten auch eines sagen. Wir haben in gewisser Weise das große Privileg, wir dürfen uns, und ich meine das ganz ernst, von Berufswegen mit den politischen Ereignissen beschäftigen. Insofern haben wir das Glück, wir sind nah an den Ereignissen dran und ich muss allerdings auch sagen, dass man sich ruhigere Zeiten mittlerweile so manches Mal wünscht. Denn eines ist doch ganz klar. Ich für meinen Teil hätte mir nicht gedacht, dass die Demokratie noch in einem solchen Maße gefährdet sein könnte. Das wäre mir 67 im Westen geboren nicht vorstellbar gewesen. Insofern glaube ich schon, auch wenn die Aufforderung von Heiko Maas natürlich irritierend wirkt, wenn ein Politiker, obendrein ein Minister, zur Zivilcourage regelrecht die Bevölkerung auffordert, weil man sich fragt, ist es nicht zunächst auch einmal eine Aufforderung, die an den Staat geht, gerade in Sachsen, deutlicher auch die Staatsmacht zu demonstrieren. Das meine ich in der Tat, das Gewaltmonopol deutlicher kenntlich zu machen. Aber die Aufforderung, glaube ich, ist nicht ganz falsch. Ich glaube, diese Republik hat sich lange sehr in der Sicherheit gewogen, dass diese Demokratie nicht mehr gefährdet sein könnte. Und ich glaube, wir erleben, dass das nicht mehr so sicher ist.
Andererseits, gestatten Sie mir die Bemerkung, es sind ja gestern 65.000 in Chemnitz zusammengekommen. Das war eine physische Masse, die die Rechtsradikalen mal einen kurzen Moment zum Schweigen bringen konnte und die vor allem andere Bilder um die Welt geschickt haben als die Deutschen mit ihren Hassgesichtern. Ist das nicht schon was?
Das ist ein Konzept. Konzert mit großer Anziehungskraft von Bands, die offensichtlich in das jugendliche Spektrum weithin ausstrahlen, aber jetzt machen wir das doch nicht zu groß, um es auch sehr deutlich zu sagen. Das, was wir im Osten erleben, aber übrigens auch nicht nur in Sachsen und in Ostdeutschland, aber auch in weiten Teilen Westdeutschlands, ist eine ganz konzertierte Zusammenballung von rechtsradikalen Kräften, eine Zusammenballung, die weit in den Alltag reicht. Wir haben jedes Wochenende Rechtsradikale, die zum Teil von Vereinen gehätschelt und gepflegt werden, als Fans ihrer Vereine. Das ist eine grundsätzliche Frage, die weit über ein solches Konzert hinausgeht. Und mit Verlaub, ich habe das auch gesehen, übrigens, dieses Konzert. Man muss schon erwähnen, dass bei der Gelegenheit auch seitens der Bands, was die Frage des Verhältnisses zu den staatlichen Institutionen, ein sehr kritisches Potenzial auch artikuliert wurde. Die Frage ist doch die, ich glaube auch nicht, dass nur das zivilgesellschaftliche Aufstehen und beileibe nicht übrigens bei einem Konzert reicht. Wir müssen, glaube ich, wirklich grundsätzlich fragen, wie stark die Institutionen dieses Rechtsstaates noch sind und vor allem die Parteien. Die Haltung zu den Parteien ist in dieser Bevölkerung in weiten Teilen von Gleichgültigkeit, nicht, wenn nicht sogar von Verachtung gekennzeichnet. Das ist auch die Stoßrichtung, die von den Rechten ganz stark eingeschlagen wird. Und wenn wir nicht stärkere Parteien bekommen, auch stärkere Politiker in diesen Parteien mit stärkerer Autorität, was übrigens aber auch bedeutet, dass man diese Parteien und ihre Politiker wieder stärker anerkennt, dann, glaube ich, geht das Verächtlichmachen weiter. Dann geht auch die Attacke gegen andere Institutionen dieses Staates, unserer Republik, weiter. Also ich glaube, eigentlich sind wir aufgefordert, uns wieder stärker in den Institutionen dieses Staates zu engagieren und nicht zuletzt in den Parteien.
Und uns womöglich nicht in einen Überbietungswettbewerb an Empörung hineinzubegeben. Kurze Bemerkung von mir zum Schluss mit der Bitte um eine kurze Antwort. Bedenken Sie das Ende unserer Sendung. Vielleicht müssen wir alle innere Kälte mobilisieren, die darin ihren Ausgangspunkt hat. Das Rad ist nicht mehr zurückzudrehen, die AfD verschwindet nicht. Die Realität unserer gespaltenen Gesellschaft ist und bleibt unangenehm, wird vielleicht noch unangenehmer. Bleiben wir also in unseren Nischen bei unseren Gleichgesinnten?
Das wäre verheerend, aber ich teile das absolut. Die AfD, um es nochmal zuzuspitzen, ist gar nicht im Kern das Problem. Wir können selbst mit 20% Demokratieverächtern leben. Die Frage ist, was die restlichen 80% machen, wie konstruktiv sie mit dieser Demokratie, mit diesen Parteien, mit diesem Land umgehen, wenn das so wäre, und Sie sagen es zu Recht, jenseits von Empörung, mit einer gewissen Kälte muss es nicht sein, aber mit einer vernünftigen Position, die die Parteien wieder stärkt und auch genau die Kompromisse sucht, eine gewisse Allianz der Demokraten, in denen die Parteien nicht ihre Spiegelgefechte ausfechten, dann wird mir um die Republik nicht bange.
Albrecht von Lucke, lassen Sie sich schön schminken für Ihren Auftritt in der Phoenix-Runde heute Abend. Besten Dank für Ihre Zeit. Kurzer Sachstand zum Schluss. Inzwischen hat die Polizei ein Fahndungsfoto veröffentlicht. Sie sucht jetzt nach einem dritten Tatverdächtigen in Chemnitz, um die Umstände des Todes des Deutsch-Kubaners Daniel Hillig aufzuklären, der Ausgangspunkt der rasenden Tage von Chemnitz. Diese Ermittlungsarbeit, sie ist notwendig und sie drohte in den vergangenen Stunden fast unterzugehen. Mein Name ist Claudia Sauter. Schönen Abend noch.